Deutschlandfunk.
Eigentlich will der Autor des Features, das ihr jetzt gleich hört, einfach nur, dass der Park vor seiner Haustür ein Ort zum Verweilen ist. Ein Park eben, wo man keine Angst haben muss, begrapscht zu werden oder ständig Gefahr läuft, beklaut zu werden. Wo man seine Kinder auf dem Spielplatz spielen lassen kann, ohne befürchten zu müssen, dass sie in eine Junkie-Spritze treten. In jeder Stadt Deutschlands wäre dieses Anliegen eins, gegen das man wenig haben kann. Ein No-Brainer, eine Selbstverständlichkeit. Aber Lorenz Rollhäuser wohnt nicht in Bietigheim, wohnt auch nicht in Altötting oder Wismar und auch nicht in Berlin-Schönefeld, sondern in Berlin-Kreuzberg am Görlitzer Park. Und da ist alles nicht so einfach. Und Konflikte sind nicht einfach nur Konflikte, sondern gleich Gefechte. Aber am besten hört ihr selbst. Hier ist DLF Doku.
Ein grauer Januarmorgen. Der gesamte Berliner Senat auf Exkursion in Kreuzberg und nun Ortstermin im Görlitzer Park. Hier will der Bürgermeister nochmal pressewirksam verkünden, was der Senat kürzlich beschlossen hat. Die komplette Umzäunung des Parks mit Toren zwecks nächtlicher Schließung. Gegen den Willen der Bezirksversammlung.
Wir haben uns in den Bereichen soziale Angebote, Drogenprävention, Obdachlosigkeit verständigt. Das Land Berlin ist darauf viele, viele Wünsche des Bezirks eingegangen, weil ich hier auch wirklich gut finde.
Der Görli bleibt auf. Gut 100 Menschen haben sich versammelt, um laut gegen die Senatspläne zu protestieren.
Aber was die Beruhigung des Parks angeht, da gibt es keine Einigung. Das wird der Senat machen.
Mit dem Mikro in der Hand stehe ich eingeklemmt zwischen den Fronten. Nicht richtig angenehm. Aber irgendwie bringt es meinen Zwiespalt auch ganz gut auf den Punkt.
Verpisst euch mit eurer scheißelichen Politik!
Mit dem Rausschreien von Hass und Wut als Form politischer Auseinandersetzung kann ich immer weniger anfangen. In den bald 30 Jahren, die ich hier lebe, habe ich vielmehr eins gelernt. Wenn wir im Park überhaupt was stemmen wollen, dann nur zusammen mit Bezirk und Senat. Natürlich bin ich auch dagegen, dass ein Bürgermeister über unsere Köpfe hinweg irgendwelche Beschlüsse fasst. Da muss er sich über Widerstand in Kreuzberg nicht wundern. Gerade die CDU hat Kreuzberger Perspektiven traditionell mit allen Mitteln bekämpft. Aber helfen uns die alten Reflexe tatsächlich weiter? Die da oben beschließen was und Kreuzberg stellt sich auf die Hinterbeine, erklärt den Zaun zum Inbegriff des Bösen? Mit Symbolpolitik, egal von welcher Seite, lassen sich die Probleme hier nicht lösen. Und wir haben im Görli und den Straßen drumherum tatsächlich massive Probleme.
Scheiß CDU! Scheiß CDU!
Von Polizei und Personenschützern begleitet, bahnt sich der Tross jetzt langsam seinen Weg durch den Park. Der Regierende bemüht sich tapfer, die Anspannung wegzulächeln, aber das Lächeln gerät ihm zunehmend zur Grimasse.
Kreuzberger Gefechte. Ein Zaun um den Görlitzer Park. Feature von Lorenz Rollhäuser.
Von meiner Wohnung schaue ich auf den Park. Und auch wenn ich nicht hinschaue, höre ich ihn. Nur im Winter wird es draußen still oder wenn es regnet. Ansonsten ist der Park immer da, drängt sich auf. Ich schaue aus privilegierter Lage, aus der Höhe in die Tiefe, vom Trockenen in den Regen, vom Warmen in die Kälte, von der Behaglichkeit meines Zuhauses auf alles, was sich da draußen abspielt, zwischen Freizeitspaß und Überlebenskampf. Manchmal gehe ich gleich morgens runter. Dann wirkt der Görli wie eine ganz normale, ein bisschen ungepflegte Grünfläche. 1 Kilometer lang, 200 Meter breit, wie ein schmales Handtuch, eingeklemmt zwischen dicht bebauten Gründerzeitquartieren mit den typischen fünfstöckigen Mietshäusern. Als ich 1997 hierher zog, war der Park erst ein paar Jahre alt und noch ziemlich kahl. Der Wrangelkiez eher ärmlich, geprägt von türkischen Migrantinnen und ehemaligen Hausbesetzerinnen. Kleine Läden, günstige Mieten. Mir gefiel das. Bis heute gibt es hier eine einigermaßen gut funktionierende und aktive Nachbarschaft. Jetzt am Morgen sind Menschen zu Fuß oder mit dem Rad im Park unterwegs. Zur Arbeit, zur Schule, zur Kita. Manche führen ihre Hunde aus, andere joggen. Eine alte Frau sammelt Flaschen. Jemand schläft auf einer Bank, während der Mann von der Stadtreinigung den Dreck drunter wegfegt. Einer dreht sich seinen ersten Joint. So weit, so normal. Im Görli hatte immer alles nebeneinander Platz. Er war immer Grünfläche und sozialer Treffpunkt zugleich. Als Kurpark wollte er nie glänzen. Und darauf sind hier viele auch stolz.
Mann, ich fühle mich hier unsicher. Guten Morgen.
Die junge Frau sucht ein bisschen Schutz, weil sie gerade komisch angemacht wurde.
Kann ich Ihnen so auf der Entfernung laufen?
Von mir?
Ja, natürlich.
Ja, können Sie. Eine andere will von ein paar afrikanischen Männern wissen, wo ihr Handy geblieben ist. Ein Südamerikaner genießt tanzend die ersten Sonnenstrahlen. Noch voll drauf von der Nacht. In Berlin darf man das. So steht es auch in den Reiseführern. Der Görli als Ort, an dem fast alles geht. Dafür ist er berühmt und berüchtigt. Ein Stück weiter beugt sich einer über das zertretene Grün.
Was suchst denn du?
Ach, so ein bisschen Tabak auf der Straße, ein bisschen dies, ein bisschen das. Manchmal findet man allerhand Feuerzeuge, Plättchen. Manchmal findet man ein bisschen Knete.
Ja. Und, hast du was gefunden?
Heute noch nicht, aber gestern habe ich 5 Euro gefunden. Und das eine Mal 30 Euro gefunden. Ja, ich habe leider nichts zu tun. Ne? Heute ist Sonntag, kann ich keine Flaschen abgeben. Nicht. Und fremde Leute anquatschen, das ist nicht so. Ne?
Die Klamotten verdreckt, die Haare strähnig, das Gesicht voller Krusten.
Aber bist irgendwie auf Junk gerutscht.
Naja, ich bin obdachlos geworden, nachdem mein Opa sich umgebracht hat. Das hat mir das Genick gebrochen. Also ich bin im Heim groß geworden, hatte immer nur meine Großeltern, die waren halt mein Vater und meine Mutter. Also mein erst meine Oma gestorben und mein Opa kurz danach hat sich umgebracht. Ja, einen Tag bevor ins Altersheim sollte. Ja, und das habe ich leider nicht so gut verkraftet. Bin halt abgerutscht.
Und wo schläfst du denn?
Mal dort, mal da. Also immer
hier im Park auch?
Nee, hier nicht, wirst du nur beklaut. Sie konsumieren die meisten User auch hier nicht im Park eigentlich.
Und nimmst du auch Crack?
Ja. Präferenz ist auf jeden Fall Kokain. Also.
Gibt's auch genau.
Ja. Eine Kapsel 15 Euro, das ist ja nichts.
Kapsel was?
Na hier, diese kleinen Kapselchen, die Sie hier sehen. Die wissen, was ich meine? Hier ist ja immer der Mülldienst, der war ja gerade da. Aber der räumt die Spritzen und die Pumpen und so ja nicht weg. Und dass die Leute da mit ihren Kindern hier Geburtstage feiern und so, finde ich auf jeden Fall heftig. Leute wollen immer einen familienfreundlichen Park draus machen, im Endeffekt ist es ein Stück der U8 und wir wissen alle, was das heißt. Also kriegst du hier glaube ich nicht raus.
Die U-Bahn-Linie 8 ist berüchtigt für den Handel mit harten Drogen.
Also die Affinität zu Drogen und der Konsum und der
Verkauf. Aber früher war das ja hauptsächlich Cannabis hier.
Ja, natürlich. Das meine ich, man kann sich wundern, wenn man hier noch Cannabis findet.
Eigentlich ist der Park eine zivilgesellschaftliche Erfolgsgeschichte. Die Bomben des Zweiten Weltkriegs hatten den Görlitzer Bahnhof zur Ruine gemacht. Danach lag das ehemalige Bahngelände mit seinen Güterschuppen jahrzehntelang im Schatten der Berliner Mauer, eine Art Niemandsland zwischen Ost und West, abgetrennt vom restlichen Schienennetz. Anfang der 1980er Jahre waren auf dem Areal nur ein paar Autoschrauber und ein muslimischer Gebetsraum geblieben. Der Rest war irgendwas zwischen Brache und Müllkippe und lud zum Träumen ein. Diese Träume wurden dank des beharrlichen Einsatzes einiger Menschen aus dem Kiez allmählich Wirklichkeit.
Das Gelände war ja immer eine Projektionsfläche für all das, was es nicht gab.
Marion Schuchart engagierte sich als Studentin im Verein Görlitzer Park.
Unser Motto war ja für jeden etwas und alles für jeden. Wir wollen nicht, dass sich letztlich Stärkere durchsetzen, die einfach in der Lage sind, eine Fläche sich anzueignen.
Andere aber wollten gar keinen Park, sondern mit allen Mitteln die Brache erhalten.
Wir haben hinter Spanplatten gesessen, weil die Fenster eingeschmissen worden sind, weil wir ja die Fratze des Kapitalismus irgendwie verkleistern mit unseren sozusagen Aufhübschungsmaßnahmen.
Wildwuchs nannten sich die militanten Gegner.
Die haben dann Bagger angezündet und haben gesagt, nö, so ein Park ist was Bürgerliches und führt nur zur Gentrifizierung.
Auf den gut besuchten Bürgerversammlungen aber kam das radikale Nein nicht an.
Und dann wurde einfach deutlich, dass es Quatsch ist. Man braucht hier mal eine Grünfläche, ist eine Selbstverständlichkeit und kein Luxus.
Gehen Sie mit den Kindern noch in den Park?
Nein, wir gehen noch zum Kinderbauernhof, weil der abgesichert ist durch einen großen Zaun. Aber wir können den Park als solches mit Kleinkindern nicht mehr nutzen. Weil die Kinder stecken Dinge in den Mund, die sie finden. Und wir finden Drogenzubehör, Drogenbesteck. Es ist sehr verschmutzt. Und auch alle umliegenden Spielplätze betrifft das auch.
Und jetzt stehen wir hier am Teich im Park. Das ist doch eigentlich ganz schön.
Ja, hier. Hier.
Der kleine Teich mit der Fontäne ist eine der verwunschensten Ecken des Parks. Und oft auch eine der düstersten.
Es ist alles sehr schön hier, aber wir haben hier große Probleme. Und auch mit aggressiven Menschen, die sehr unkalkulierbar uns begegnen. Was Kinder auch verängstigt.
Wir arbeiten seit 10 Jahren. Das ist das erste Mal, dass wir zusammen hier sind. Weil meine Kollegin hasst, hier zu kommen.
Weil deine Kollegin was?
Hasst, hier am Teich zu kommen, weil es dreckig ist. Ich habe hier auch schon gefährliche Situationen erlebt. Mit einem Dieb, der gerade Tasche geleert hat, die er geklaut hat und dann mich böse angesprochen hat. Und dann habe ich nur geguckt, dass wir schnell wegkommen mit den Kindern. Ja, ja. Alleine gehe ich hier auch nicht aus Vergnügen hin.
Wie ist es denn mit den Leuten, die hier Drogen verkaufen? Mit denen gibt es kein Problem.
Also ich habe mit denen keine Probleme. Ich fühle mich sogar sicher, wenn ich sie sehe, weil die kenne ich. Die kenne ich vom Sehen. Ich finde, sie können auch was anderes tun, also sich anderen Job suchen, aber die arbeiten hier halt. Ohne Wertung, was für eine Arbeit ist das, aber sie arbeiten und wenn ich sie sehe, fühle ich mich sicher, ja. Oskar Maria, komm mal.
3, 4, 5, 6, alle noch da. So, dann wackeln wir weiter.
Bis zum nächsten Mal.
Tatsächlich sieht man Kindergruppen nur noch selten im Park.
Oskar Maria, komm, Oskar Maria. Kommst du bitte zu uns?
Eine Frau und ein Mann haben eine alte Matratze rangeschleppt, um es beim Aufkochen von Crack ein bisschen bequem zu haben. 2 Parkläufer in grünen Westen sind gerade per Rad vorbeigekommen. Die Parkläufer sollen hier für ein einigermaßen konfliktfreies Miteinander sorgen und dafür auch Regeln durchsetzen. Dazu gehört keine Matratzenlager im Park.
Oh mein Gott, es tut mir noch was her. Nein, ich habe auch kein Recht, okay? Ich lebe auf der Straße, ich habe auch Rechte. Haben Sie mich verstanden? Ganz ehrlich,
ja, mach das nicht persönlich, okay?
Ich rede doch, schrei nicht rum, du machst das jetzt. Schrei nicht rum, ich habe Rechte. Schrei nicht. Entschuldigen Sie mich,
ja.
Können Sie das jetzt mal bitte ausmachen?
Ja, mache ich.
Weil ich Rechte habe.
Ja, ist ja okay.
Können Sie das jetzt mal bitte ausmachen?
Streit gehörte von Anfang an zum Park. Immer war irgendwem irgendwas zu viel. Zu viel Lärm, zu viele Hunde, zu viele Drogen, zu viel Dreck. Und irgendwann hieß es auch, zu viele Afrikaner. Aber das war viel später. Auch Gewalt gab es immer. In den ersten Jahren war der Park ja nachts fast überall stockdunkel.
Als junger Mann mit einem Markenrucksack bist du nicht durch den Görlitzer Park gegangen. Da hat man dann regelmäßig seine Kumpels ausgelacht und gesagt, oh, bist du blöd, das weißt du doch.
Es kam auch zu Vergewaltigungen. Frauen protestierten gegen Männergewalt. Wie Kreuzberg insgesamt war der Görli ein raues Pflaster. Das lernten schon die Kinder.
Görlitzer Park hat ein Karma. Als ich klein war, war es irgendwie Heroin, ja. Und ab und zu mal irgendwelche Exhibitionisten und dann wurde man immer gewarnt, da ist wieder ein Exhibitionist im Park. Und dann waren wir irgendwie 7 und wussten immer, wir müssen damit rechnen, da zeigt irgendein Mann uns, macht den Mantel auf und so. Oder irgendwo saßen sie und haben sich Heroin gefixt. Und das hängt über diesem Park wie eine graue Wolke. Und damals waren es nicht die Dealer, die hier standen, aber die harten Drogen waren auf jeden Fall hier.
Gedealt wurde damals nur am westlichen Eingang, an der Skalitzer Straße. Anfang der 2000er aber standen plötzlich afrikanische Männer entlang des Wegs, auf dem die meisten Menschen den Park durchqueren. Sie standen da ganz still und allen war klar, dass sie Gras verkauften. Erstmal hat sich kaum jemand daran gestört und wenn ich abends durch den Park musste, fand ich ihre Präsenz eher beruhigend. Immerhin war hier jetzt jemand. Nur machten diese neuen Parkwächter am Anfang pünktlich um 22:30 Feierabend. Danach war es so einsam wie immer. Irgendwann aber blieben sie länger und sie wurden mehr, postierten sich jetzt auch an den Eingängen. Einmal sah ich eine afrikanische Frau, sie war mit dem Fahrrad gekommen und zeigte ihnen genau, wo sie zu stehen hätten. You here, you here, immer im Abstand von ein paar Metern. Der Park war zum Gewerbegebiet geworden. Beim Reingehen wurden wir jetzt als potenzielle Kunden abgecheckt und angesprochen.
Hallo, alles gut?
Alles gut?
Eine Helle.
Eine Helle.
Das war, vorsichtig gesagt, gewöhnungsbedürftig. Für Frauen noch mal anders als für Männer. Und nicht alle wollten sich gewöhnen.
Das ist eine totale Macho-Gesellschaft, die da rumsteht und die Leute anmacht. Und das ist, ich finde es unangenehm. So wie es jetzt ist, ist es nicht mehr mein Park. Ne? Und das sagen ja ganz viele hier, die früher gerne da reingegangen sind.
Doch wer sich beschwerte, kriegte von manchen Leuten im Kiez zu hören, hau doch ab, wenn's dir hier nicht passt. Der alte Konflikt zwischen dem ruppigen und oft auch gnadenlosen Kreuzberg und denen, die es gerne ein bisschen freundlicher haben wollten, flammte wieder auf. Es gab sogar eine Facebook-Seite mit dem Titel »Unser Girlie soll Dealerland bleiben«. Das sollte die Gentrifizierung bremsen.
Das war ja nie bürgerliches Idylleparadies, darum geht's aber auch gar nicht. Es war aber ein nutzbarer Raum, es war ein Lebensraum, der ja auch eine Geschichte hat von Menschen, die aus einer Brache, aus einem Nichts diesen Park erkämpft haben. Und es stand auch damals auf der Platte vorne.
Auf der Wand des ehemaligen Güterschuppens, ich erinnere mich.
Da stand so ein Spruch hingesprüht, Dealer fuck off. Das würde heute keiner mehr hinschreiben. Du würdest sofort Leute haben, die würden sagen, ey, ihr Rassisten.
Damals geriet Kreuzberg immer mehr unter Druck. Steigende Mieten und die verbreitete Angst vor Wohnungsverlust durch Immobilienspekulanten, die die Kreuzberger Widerständigkeit nun als Flair vermarkteten. Der zunehmend lästige Partytourismus, der sich um lokale Befindlichkeiten und Probleme nicht scherte. Eine repressive und daher wenig hilfreiche Drogenpolitik. Und dazu die wachsende Zahl westafrikanischer Migranten ohne Arbeitserlaubnis. Plötzlich war der Girlie gesellschaftlicher Brennpunkt. Die Gräben im Kiez vertieften sich. Dabei wäre gerade jetzt gemeinsames Agieren wichtig gewesen.
Ich erlebe das so, dass eigentlich keiner mehr sich über den Park irgendwie was beschweren darf, ohne gleich diese große Moralkeule zu kriegen. Die Jungs kommen aus Afrika, die haben es hart gehabt, jetzt lasst die doch machen, was sie wollen. Da mache ich nicht mit.
Bald standen um die 200 Männer aus Westafrika im Park. Sie wollten Geld verdienen, machten den Park aber auch zum Aufenthaltsort und Treffpunkt ihrer Communities. Und auch wenn es mittlerweile längst nicht mehr so viele sind, es bleibt doch eine sehr dominante Männerpräsenz.
Da stehen auf einmal 10 Menschen aus Afrika und gucken dich an.
So abends alleine zu Fuß mag ich das nicht so gerne.
Die stehen halt da so.
Dann wird man halt so angesprochen.
Diese Präsenz.
Ah, hey, du sexy lady, bla bla. How are you, what's up?
Das ist extrem anstrengend, du bist die ganze Zeit am Abgrenzen.
Jetzt zu 10 Leuten sagen muss, wie es mir geht.
Man muss sich immer verhalten.
Das nervt mich auch.
Aber ansonsten...
Das Spalier stehen.
Lauf einfach schneller.
Richtig belästigt habe ich mich noch nicht gefühlt.
Zieh auch Kopfhörer an. Oft.
Jemand hat mich auch mal bis...
Damit ich nichts höre.
...zur Haustür fast. Gebracht. Da habe ich noch überlegt, wie ich den irgendwie abwimmeln kann, dass er nicht weiß, wo ich wohne dann.
Dann habe ich ja gesagt, was soll das? Und dann meinte der Typ, sorry, ja, ich wollte nur dich kennenlernen.
Wenn man halt irgendwie ein bekanntes Gesicht ist.
Oder einem wird einfach Drogen angeboten.
Reduziert sich das für mich auf entspannte Nachbarschaft.
Das ist halt, als würde ihnen die Straße gehören und der Park und alles. Irgendwie lass mich in Ruhe, ich will einfach nur hier durch.
Den meisten, die hier wohnen, ist klar, dass die Männer ihre Heimat nicht aus Spaß verlassen, viele ihr Leben dabei riskiert haben. Und als KreuzbergerInnen sehen wir natürlich den kolonialen Kontext, der den globalen Süden noch immer zum Armenhaus macht. Viele von uns pochen daher auf grundsätzliche Solidarität mit denjenigen, die da stehen, auf der untersten Stufe eines knallharten Ausbeutungsmodells, für dessen Hintermänner sich die Polizei nicht weiter zu interessieren scheint. Wer mit den Männern im Park spricht, hört von Hoffnungen und geplatzten Träumen.
The park is not good for me, no?
Der Park ist nicht gut für mich.
I think everything was available here, you know?
In Afrika dachte ich, in Europa kann man alles haben.
It's not right.
Aber das stimmt nicht.
Sie sind ihrem Traum gefolgt, haben die Gewalt in den libyschen Lagern überlebt, in Italien für Hungerlöhne auf Gemüseplantagen geschuftet und von besseren Chancen in Deutschland gehört.
They said in German,
Most of the immigrants are given papers.
In Italien hieß es, dass die meisten Migranten in Deutschland Papiere kriegen. Aber es gibt immer wieder neue Hindernisse. Die Leute sind 5, 6 oder 8 Jahre hier, kriegen aber keine Arbeitspapiere.
Und alle stehen unter Druck.
People who sell drugs here are under pressure. They left a family behind.
Die Leute, die hier Drogen verkaufen, haben eine Familie zurückgelassen. Sie sind die Versorger dieser Familie. Sie haben Kinder, die zur Schule gehen. Wie sollen sie ihre Kinder unterstützen? Deswegen fangen manche an, illegale Sachen zu machen.
Während sich die ParkbesucherInnen von den Dealern mehr oder weniger belästigt fühlen, müssen schwarze Menschen allein wegen ihrer Hautfarbe jederzeit mit polizeilichen Übergriffen rechnen. Viele meiden den Park daher.
Ich liebe diese Stadt. Ich bin hier viele Jahre. Ich habe nie Problem mit den Leuten.
Erfahrungen mit Rassismus und polizeilicher Gewalt im Park werden zwar regelmäßig beklagt, gelangen aber selten an die Öffentlichkeit. Weil viele Betroffene schon aufgrund ihres prekären Aufenthaltsstatus lieber schweigen.
Es war ein Schock für mich.
Seit 4 Jahren arbeitet Abdoulaye Sow als Parkläufer im Görlitzer Park. An diesem sonnigen Herbsttag aber hat der 47-Jährige frei. Gerade hat er sich bei einer der Afrikanerinnen, die die Männer im Park mit selbstgekochtem Essen versorgen, einen Teller Reis mit Soße gekauft. Gleich hinter der Brücke nach Treptow am Ende des Parks. Plötzlich Hektik. Polizisten in Uniform jagen drüben im Park hinter afrikanischen Männern her, die sich schnell auf ihre Räder schwingen oder rennend das Weite suchen. Wie so oft können die Polizisten auch diesmal keinen davon fassen. Da kommen ihnen die beiden hinter der Brücke gerade recht.
Sie konnten wohl nicht mehr, waren völlig außer Atem.
Stop to it.
Essen weg.
Kontrollpapier, Ausweis.
Abdoulaye hatte nicht damit gerechnet, dass die Polizisten über die Brücke kommen. Und hätte er mit einem Weißen da gesessen, das weiß er aus Erfahrung, wäre er sowieso nicht kontrolliert worden. Aber er sitzt da mit einem afrikanischen Freund. Und nun soll er seinen Rucksack stehen lassen und sich auf die andere Seite des Wegs setzen. Den Rucksack will er unbedingt im Auge behalten, denn die Polizei hat hier keinen guten Ruf. Alle wissen, dass bei Kontrollen häufig Drogen und vor allem Geld verschwinden.
Je l'ai bien dit, c'est mon sac, das ist mein Rucksack. Ich würde gerne sehen, was passiert mit meinem Rucksack.
Als der Polizist zwar keinerlei Drogen, in der Geldbörse aber 400 Euro findet, grinst er triumphierend und zeigt den Kollegen die Scheine. So erzählt es Abdoulaye.
Einer meinte dann, Junge, ist das dein Geld? Ja, das ist meins. Ah, du bist ein Dealer. Ich habe gesagt, ein Dealer? Hast du mich was verkaufen sehen?
Mehrmals bietet Abdoulaye an, nachzuweisen, woher das Geld stammt. Er hat es ja eben erst abgehoben, hat sogar noch den Beleg vom Geldautomaten dabei.
Ich habe gesagt, 5 Mal.
Aber davon wollen sie nichts wissen. Stattdessen kriegen die beiden Handschellen angelegt. 1,5 Stunden müssen sie dann in der prallen Sonne ausharren.
1,5 Stunden so.
Sogar eine Haussuchung wird angeordnet, aber auch die bringt keine Drogen zum Vorschein. Zu viel der Erniedrigung und der Beschämung. Vor allem vor seinem heranwachsenden Sohn will Abdoulaye auf keinen Fall als Dealer dastehen. Er nimmt sich einen Anwalt und geht an die Öffentlichkeit. Ende 2014 versuchte der damalige CDU-Innensenator Henkel mit massiven Polizeieinsätzen die Dealer aus dem Park zu vertreiben. Der Handel verlagerte sich daraufhin in die umliegenden Straßen. Die Stimmung in der Anwohnerschaft war zunehmend gereizt. Zwischen den polizeilichen Hetzjagden, begleitet von skandalisierenden und rassistischen Presseberichten auf der einen und der Forderung nach unbedingter Solidarität mit den Afrikanern auf der anderen Seite, herrschte bei vielen vor allem Hilflosigkeit. Und während sich immer mehr Leute die steigenden Mieten nicht mehr leisten konnten, zogen andere weg, weil es ihnen einfach zu anstrengend wurde. Zu viele Drogen, zu viele Konflikte, zu viel Elend. Wir dagegen wollten bleiben, konnten eine Wohnung mit Blick auf den Park ergattern. Kreuzberg von oben. Ich fühlte mich privilegiert, wollte was zurückgeben und wollte auch dem eigenen Ohnmachtsgefühl gegenüber den Entwicklungen im Kiez was entgegensetzen. So gründete ich mit Martin Heuss und ein paar anderen die Anwohnerinitiative Görlitzer Park.
Die Konfliktlinien gab es damals schon und wir haben ja versucht, einen ganz pragmatischen Weg zu finden.
Richtig.
Was kann man tun, was die Situation für alle erträglicher macht, ohne dabei ausschließend und ohne rassistisch zu sein?
Damals war ja bezüglich des Görlitzer Parks eine komplette Blockade. Und es war jetzt halt irgendwie so ein Versuch, Dinge vorzuschlagen, die einerseits funktionieren könnten und andererseits Akzeptanz im Kiez haben. Ja.
Nach einigen Diskussionen hatten wir ein paar Grundsätze klar, die eigentlich selbstverständlich schienen.
Der Park soll ein Ort sein, der von allen ohne Angst aufgesucht werden kann. Keine Gruppe darf den Park dominieren. Jeder Mensch, egal welcher Hautfarbe oder Herkunft, hat das Recht, sich im Park aufzuhalten. Aber nicht jedes Verhalten muss toleriert werden. Marihuana-Handel an sich ist nicht das Problem. Schließlich gäbe es den nicht ohne die Kundschaft. Problematisch sind das sogenannte Spalierstehen und die Ansprache der Vorbeigehenden.
Als wir unsere Ideen schließlich bei einer öffentlichen Veranstaltung im Park vorstellen wollten, wurden wir als Rassisten niedergebrüllt. Keine schöne Erfahrung. Wir haben trotzdem weitergemacht, haben vom Bezirk ein Gesamtkonzept statt der üblichen kurzgedachten Einzelmaßnahmen eingefordert und fanden dafür offene Ohren. Zusammen mit Vertreterinnen des Bezirksamts haben wir dann ein Handlungskonzept erarbeitet, das in wesentlichen Teilen auch umgesetzt wurde. Seither gibt es einen Parkmanager, die Parkläufer, die bei Konflikten vermitteln sollen, den Parkrat als Gremium der Anwohnenden und ursprünglich auch derer, die sich im Park aufhalten. Dazu breitere Eingänge und Wege, tägliche Reinigung des Parks, einen Hundeauslauf, Sportangebote und einiges mehr. Auch die Sozialarbeit im Park wurde ausgebaut. Leider hat das nicht gereicht. Weil alle lokalen Bemühungen gegen eine repressive Migrationspolitik und eine Wohnungspolitik, die Obdachlosigkeit und Drogenprobleme erzeugt, wenig ausrichten können. Und auch, weil der Berliner Senat sich weigerte, seinen Teil beizutragen.
Wenn der Görlitzer Park mal wieder Schlagzeilen gemacht hat,
Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann,
dann gab es vielleicht ein bisschen finanzielle Mittel. Aber was es nicht gab, ist ein konsequentes Umsetzen der entwickelten gemeinsamen Strategie und Maßnahmen.
Die Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen im Bezirk und der Anwohnerschaft im Parkrat war nie einfach. Mit der Corona-Pandemie aber kam sie weitgehend zum Erliegen. Gleichzeitig verschlechterte sich die Situation im Park deutlich. Weil die Kundschaft ausblieb, war das Geschäft mit Cannabis so gut wie tot. Heroin für Drogenabhängige dagegen garantierte beständigen Umsatz. Darauf hatte der Kiez erstmal keine Antwort.
Als mein Sohn 3,5 war,
Paula Kamara,
hat er sich auf einem Spielplatz im Görlitzer Park, auf einem ausgewiesenen Barfußspielplatz für Kleinkinder, an einer Heroinspritze verletzt.
Einige Drogenabhängige, vor allem Nordafrikaner, hatten den Park für sich als Rückzugsraum entdeckt. Während woanders der polizeiliche Druck zunahm, konnten sie hier ungestört die Nächte abhängen und ihre Geschäfte machen. Im Winter vorzugsweise auf den öffentlichen Toiletten, im Sommer auf den Spielplätzen.
Und der hatte sich verletzt, weil er dachte, die ist so schön. Und daraufhin fing für uns eine Hölle an.
Die Angst vor HIV und Hepatitis, zugleich wenig Verständnis bei manchen im Kiez.
Wir mussten uns anhören, dass wir jetzt übertreiben würden, dass das ja alles nicht schlimm wäre.
Sie taten sich mit anderen Eltern zusammen, um öffentlich Druck zu machen.
Wir wollten auf keinen Fall Themen wie Rassismus in die Hände spielen, sondern wir wollten eigentlich einen einfachen Satz und der hieß, Spielplätze sind für Kinder, Punkt.
Sie sprachen mit der Bürgermeisterin, den örtlichen Initiativen, in der Bezirksversammlung und stellten 3 zentrale Forderungen.
Reinigung der Spielplätze, mehr Straßensozialarbeit und Umzäunung der Spielplätze.
Die erste Forderung wurde erfüllt, die zweite scheiterte wie üblich am Geld. Und die dritte blieb so umstritten wie heute der Zaun um den Park.
Niemals hätte ich Zäune gewollt, aber ich nehme natürlich lieber Zäune als Spritzen.
Sie hätte sich entschiedene Unterstützung von allen Akteuren im Kiez gewünscht.
Ich bin hier aufgewachsen, ich habe gelernt, mich für ein solidarisches Miteinander zu interessieren und auch kein anderes Leben zu wollen für alle. Was mir aber gefehlt hat, dass ich Teil dieser Solidarität bin. Wo bin ich? Heißt es immer, ich muss mich einsetzen und solidarisch zeigen, wenn ich selber überhaupt nicht Teil der Rechnung bin. Und für mich war es wichtig zu sagen, Kinder haben ein Recht darauf, auf dem Spielplatz zu spielen, ohne in Gefahr zu kommen. Ich habe ein Recht darauf, mich in meinem Treppenhaus sicher zu fühlen.
Selbstverständliches, so erlebte sie es, war aber nicht mehr selbstverständlich. Und so hat sie ihren Kiez schweren Herzens verlassen.
Mir ist aufgefallen, dass dieser Teil der Rechnung immer fehlte. So, klar bin ich die privilegierte Seite. Ich habe die Wohnung im Gegensatz zu dem Menschen, der draußen vor der Tür sitzt. Oder ich bin eine weiße, blonde Frau. Ich habe andere Privilegien als ein geflüchteter schwarzer Mann hier im Kiez. Ist mir total klar. Aber heißt das, dass ich mich nicht mit einrechnen darf? Oder darf ich mich auch sicher fühlen wollen? Ich glaube, die Frage stellen sich viele. Und in Bezug auf Kinder war die Antwort total einfach. In Bezug auf uns Erwachsene war sie wahnsinnig schwierig. Oder bleibt schwierig.
Solche Ambivalenzen beschreiben die meisten hier.
Als die Hauptmenschen hier einfach Gras verkaufen haben, genau, und es ein paar gab, die irgendwie Ecstasy verkauft haben oder so an Partytouristen, ja. Ja. Da war es für mich noch irgendwie so, ja, okay, das sind irgendwie Sachen, die, keine Ahnung, die sowieso jeder konsumiert. Und jetzt ist es schon so, dass wenn ich diese Crack-Junkies sehe im Rollstuhl nur noch mit einem Arm und dann verkauft jemand so jemandem was, da denke ich dann schon so, oh, ihr, jetzt macht ihr echt damit ganz schön dreckigen Sachen halt auch Geld. Was einfach auch dazu führt, dass wir hier in einer extrem untragbaren Situation sind.
Im Denken mancher Kiezaktivisten haben Ambivalenzen oder gar Gefühle von Hilflosigkeit keinen Platz. Da ist alles glasklar.
Es gibt eine Betroffenenhierarchie. Ne? Frauen, die vergewaltigt werden, stehen da irgendwie ganz oben. Die Afros, die Leute ohne Pass, die im Park stehen, stehen da für mich aber kaum weiter hinten. Sie können sich nicht wehren, sie haben nicht die Möglichkeiten, irgendwie ihr Leben selbst zu gestalten. Und da jetzt auf die zu gucken, das wäre ja gegen die Schwachen halt eben kämpfen.
Es ist das bekannte Muster. Während die politische Rechte die dealenden Afrikaner dämonisiert, erklärt ein Teil der Linken sie zu Opfern ohne jede Handlungsoption. Die Forderung nach legalen Arbeitsmöglichkeiten ist natürlich richtig. Aber muss ich deswegen leugnen, dass es unter den Leuten im Park auch welche gibt, die, durch welche Umstände auch immer, schwierige Zeitgenossen geworden sind, denen wir Kreuzberger und Kreuzbergerinnen völlig egal sind? Womit wir bei den zentralen Fragen sind. Heißt Solidarität für uns, alles, was geschieht, hinzunehmen? Welche Maßstäbe gelten für wen? Und was folgt aus der Beantwortung dieser Fragen?
Ich habe mal eine Frage.
Komm her.
Gleich um die Ecke vom Park haben sie sich zu dritt vor einer Haustür bequem gemacht.
Ihr seid hier am Konsumieren im Hauseingang, ne?
Nee, wir sind Security. Ja. Wir lassen hier, keiner darf hier rein.
So ist das.
Komm, sitzen. Willst du ein Interview machen? Ja. Komm. Aber, erste Mal. Wie viel bezahlst du?
Nix?
Dann geh weiter.
So einfach ist das?
Ganz einfach. Was soll ich dir sagen? Ich bin glücklich, ich habe nicht einen Euro. Willst du mir? Oder hast du was zu essen?
Nee, habe ich jetzt nicht dabei.
Okay, aber ist okay. Ich bin sozial. Dann sitz hier, Mann.
Okay.
Aber erstmal, also, kannst du mal erzählen, für was geht überhaupt meine Stimme?
Es geht unter anderem darum.
Willst du
unter anderem
brauchst
darum,
du eine Nase? Nee. Dann läuft besser. Nee. Woher bist du denn da, Alter? Die sind doch alle drauf, die na, ganzen Radiofritzen. Du erzähl mal, Alter.
Jetzt in diesem Fall arbeite ich für den Deutschlandfunk und mache ein Stück über den Park.
Geht es jetzt in Deutschlandfunk, meine Gossensprache?
Das kann ich dir nicht versprechen.
Fick die Henne, fick Deutschlandfunk, fickt euch alle. Wenn Chef Deutschlandfunk, jetzt geht an deinen Chef. Hast du Aufnahme?
Ja.
Wenn dein Chef dir nicht mal einen Fünfer gibt, Alter, für ein paar Interviews zu machen, dann seid ihr so richtige, so komische, so egal, ich mach's trotzdem. Hast du eine Frage? Jetzt ich antworte.
Ja, ihr habt ja gefragt, ja, warum ihr hier im Eingang sitzt. Aus,
wo, okay, soll ich dir sagen, einfach den kompletten Grund?
Ja.
Ich bin 48 Jahre hier in Kreuzberg. Ich habe sowieso immer so ein latentes Problem gehabt, aber ich habe niemals so viel Crack geraucht. Aber dann kam eins auf eins. Mein Vermieter hat das Haus verkauft. Ein Engländer hat das Haus gekauft. Ich habe meine Wohnung verloren, weil der Vermieter auf Eigenbedarf geklagte. Ich habe eine 16.000 Euro Abfindung bekommen, scheiß die Hände drauf. Ich habe trotzdem keine Wohnung. Nach Marzahn ziehen wollte ich auch nicht, weil hier ist halt mein Kiez. Ich habe ohne Haus, obdachlos im Görlitzer Park, 3 Jahre jetzt, den dritten Winter habe ich hier durch.
Aber Moment, du schläfst doch gar nicht im Park. Als Frau schläfst du doch nicht im Park.
Wie bitte? Ich breche einen Karawan auf und lege mich da rein, bis der Besitzer kommt und sagt, was machst du mit dem Karawan? Ist mir scheißegal, was soll ich machen? Es gibt Frauenunterkünfte. Da kann man hingehen. Da muss man aber um 10 Uhr da sein, sonst verliert man sein Bett, weil dann kommt die nächste vor, die kein Bett hat. Aber ich bin leider süchtig und schaffe ich nicht, da um 10 Uhr anzutanzen. Deswegen darf ich auch im Park, ja. Ich wurde auch schon 5-mal vor. Es ist nicht einfach alles. So, was wollt ihr Deutschlandfunk hören? Wir sind eiskalte Zombies, die scheißen auf Nachbarn. Ich scheiße auf meine Kiezleute, ich scheiße auf Kinder. Willst du das hören oder was?
Für uns, die wir hier wohnen, ist der trübe Berliner Winter eine erholsame Zeit. Dann ist der Park oft leer und still. Nur hinter den alten Güterschuppen, weiter oben an der Görlitzer Straße, wo man im Sommer wegen dem Lärm oft kein Fenster aufmachen kann, herrscht weiter Betrieb. Und um die Toilettenhäuschen. Ich kann es von meiner Wohnung aus sehen. Von Anfang an zweckentfremdet, verwandeln sie sich vor allem nachts zu Crackbuden. Immer wieder Streit und Geschrei. Morgens sieht's da oft aus wie im Gruselkabinett, alles voll Urin, Blut und Müll.
Könnt ihr mit einer kleinen Leine helfen?
Mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr füllt sich der Park. Über Besuchermangel kann niemand klagen. Aber vielen, die hier leben, ist die Lust vergangen.
Gehst du denn in den Park, um dich hier hinzusetzen?
Nee, also das letzte Mal war es irgendwie, dass ich dachte irgendwie, das Wetter ist schön, ich setze mich mal auf die Wiese und war nur ich als einzige Frau und 5 wirklich cracksüchtige Psychopathenmänner, die zwischen 2 und 20 Meter Abstand irgendwie so gefühlt da standen und mich angestarrt haben. Und auch wenn da jetzt vielleicht nichts passiert wäre, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich will hier sitzen bleiben. Also ich habe keinen Balkon und nichts und habe eigentlich einen Park vor der Tür, aber ja kann mich dann irgendwie
ich
auch nicht so richtig.
Ich habe die Mittagspause hier draußen gemacht, habe mir zu Hause eine Schüssel mit Essen gemacht und bin dann hier im Park, habe mich in die Sonne gesetzt und das würde ich jetzt nicht mehr machen. Nee, das ist einfach in den letzten Jahren so krass geworden.
Von einer Sekunde auf die andere kann die Stimmung im Park kippen. Auf einmal, wumpf, hast du hier Polizeiautos, die hier durchfahren und Dealer, die wegrennen oder die sich schlagen oder Leute, die schreien. Und das ist mir irgendwie zu sehr so pulverfasst.
Seit die Taliban den Opiumanbau in Afghanistan verboten haben, schossen die Preise für Heroin weltweit in die Höhe. Billiges Crack auf Kokainbasis drängte auf den Markt. Seitdem sind weniger die Dealer, sondern die KonsumentInnen, von denen vorher kaum die Rede war, das Problem. Denn mit Crack nehmen Verwahrlosung und Beschaffungskriminalität überhand, vergiften den ganzen Kiez.
Jemand scheißt uns jeden Tag vor die Tür.
Hat Leute angespuckt, hat mit Flaschen um sich geworfen.
Der latscht hier rein.
Stank bestialisch.
Um zu gucken, was kann er mitnehmen.
Auf die Schulter geboxt, seine Kette wird ihm abgerissen.
Da kommt plötzlich einer und will uns verprügeln.
Der Typ rennt weg.
Ich habe gerade noch so die Tür zugekriegt.
Die Kasse gegriffen.
Das Handy ist vom Tisch geklaut.
Da waren dann Leute bei uns im Treppenhaus.
Und dann onaniert er.
Und haben sich mit Zeitungspapier Feuer gemacht, um ihre Crackpfeifen anzuzünden.
Ich will nicht, dass die in meinem Treppenhaus jede Nacht da rumbrutzeln und hinpinkeln.
Wir konnten nicht raus, weil einer sich genau vor unsere Haustür umgesetzt hat und auch super aggressiv war.
Mein Studiokollege, der wirklich so überfallen worden ist vor dem Geldautomaten, dass die ihn hingesetzt haben, da halten sie einfach dein Handy ans Gesicht. Das kannst du ja mit Face ID halt machen und sein Konto ausgeräumt haben.
Wir fühlen uns alle sehr, sehr unsicher hier.
In 0, nix hast du plötzlich eine Situation, wo du richtig Angst hast.
Meine Tochter geht bis heute nicht alleine von der Schule nach Hause. Die ist 10 Jahre alt, weil sie das so unberechenbar findet, wo es ja eigentlich ein Kiez wäre, wo die Wege kurz sind, wo man viele Leute kennt. Aber sie will immer wegziehen. Sie sagt die ganze Zeit, können wir bitte wegziehen.
Ich weiß gar nicht, wie oft ich sie vom Arbeit anrufe. Mama, jetzt gehe ich auf die andere Straßenseite. Warum? Da sind viele Besoffene. Jetzt gehe ich auf die andere Straßenseite. Warum? Da sind die Afrikaner und die schreien uns an. So, jetzt bin ich in der Operner Straße. Mama, hier spritzen sich, ich kann in die Wohnung nicht rein. Es ist sehr schlimm. Diese Ruhe ist nicht da, dieses Vertrauen. Ich kenne das von meinen beiden größeren Kindern. Die haben Fahrrad gefahren, die haben Ball gespielt, die haben Fang gespielt. Ich kann jetzt meinem Kind nicht alleine runterschicken. Was mache ich, die ist zu Hause?
Der Park lässt sich notfalls meiden. Mit der eigenen Straße, dem eigenen Treppenhaus geht das nicht.
ich bin so wütend und habe da so viel Menschlichkeit verloren eigentlich, weil ich persönlich fühle mich auf so vielen Ebenen bedrängt, belagert.
Ich muss auch zugeben, dass ich wie so Gewaltfantasien habe manchmal. Und dann denke ich, oh, ich würde hier am liebsten mit einem Staubsauger durchgehen und die ganzen Gestalten wegsaugen. So alle weg von der Straße. So, und das ist schon krass gewaltvoll, was ich da so empfinde. Wo ich mich vor mir selber erschrecke auch. Und ich war früher viel mehr auf der Straße, habe mich mit meinen Nachbarn auf der Straße getroffen. Wir haben auch mal Musik gemacht auf der Straße und so. Und jetzt passiert es mir oft, dass ich am Abend denke, oh nee, ich gehe jetzt nicht nochmal raus. Ich will diese ganzen Gestalten nicht sehen. Ich will die nicht sehen. Ich kann die jetzt nicht sehen. Und dann bleibe ich wirklich zu Hause.
Das Crack macht uns alle wirklich, es macht uns kaputt. Wir leiden richtig. Wir rauchen, dann geht es uns schlecht. Dann brauchen wir den nächsten Kopf. Wir können nicht mehr klar denken. Und die Skrupelgrenze wird auch immer, also man verliert sein Gefühl. Das Kokain macht einen tot im Herz. Und der Kopf sagt, so, du musst aufhören, das ist scheiße. Du kannst doch nicht hier sitzen, hier darüber, das ist ein Kindergarten, aber das fühlt dein Herz gar nicht mehr. Das Kokain macht einen wirklich tot. Ich will auch niemanden, mich selber auch nicht schützen. Ist wirklich nicht okay, was hier abläuft. Ich verstehe die Leute, wenn wir Türen eintreten, wo es noch kalt war. Wir liegen irgendwie im Haus. Ich kann verstehen, dass sie aggressiv werden. Man, die Kinder sind hier, aber es ist Sucht. Und das Problem ist, Sucht ist eine chronische Krankheit. Ich war besser mit Heroin als mit der Pfeife. Das geht nur noch um den nächsten Stein. Ich kann nicht mehr klar denken. Ich habe mein Leben verloren.
Du sagst, ist eine Krankheit, das sehe ich auch ja. So, Sucht. Aber es gibt ja auch Verantwortung.
Wem gegenüber?
Dir selbst.
Meiner Mutter, die mich 3 Tage ohne Essen zu Hause gelassen hat, selber Drogen genommen hat und der pädophile Nachbar von nebenan kam. Never ever. Ich habe Verantwortung mir selber gegenüber vielleicht und ich habe Verantwortung vielleicht für noch andere Dinge, hast du recht. Aber es ist Sucht.
Ich würde Ihnen gerne erstmal was vorspielen. Mhm.
Besuch bei der Bezirksbürgermeisterin. Sie muss doch eine Idee haben, was dem Kiez helfen kann.
Ich mache das jetzt an. Das ist eine Aufnahme, die ein Anwohner der Falkensteinstraße im Sommer gemacht hat. Und da gibt es einige solcher Szenen. Ich finde, das ist eine Situation, die kann man nicht hinnehmen.
Also mit allen Akteuren, mit denen ich im Gespräch bin, die sagen ganz klar und deutlich, dass die Situation rund um den Görlitzer Park in den Wohngebieten nicht gut ist und sich verbessern muss.
Aber das ist ja ein bisschen beschönigend ausgedrückt. Ich meine, stellen Sie mal vor, Sie müssen da schlafen.
Ja, die Situation vor Ort ist nicht zumutbar. Das sagen wir auch immer. Und da beschönigen wir auch nichts.
Und was wird gemacht, damit es anders wird?
An der Stelle muss man, glaube ich, schon einmal deutlich machen, wer mit welchen Zuständigkeiten überhaupt was machen kann. Und was der Bezirk leider nicht in der Hand hat, ist die Bekämpfung von Kriminalität. Für deren Bekämpfung ist die Polizei Berlin zuständig.
Es ist das alte Berliner Ping-Pong-Spiel, das alle so satt haben. Bezirke und Senat schieben sich gegenseitig die Verantwortung für die Lage zu.
Was sich die Anwohnenden wünschen, mehrheitlich, ist mehr Präsenz von Polizeibeamtinnen und Beamten, die vor Ort zu Fuß unterwegs sind. Ja, klassische Kontaktbereichsbeamte. Ja, das kann, wissen Sie, Sie sitzen jetzt hier und sagen, das ist wieder Ping-Pong. Ich habe die Innensenatorin angeschrieben und genau das angemahnt. Wenn aber keine Reaktion erfolgt, kann ich an der Stelle leider nicht verfügen, dass die Polizei sich da hinstellt.
Ein Brief und keine Antwort? Was will man da schon machen? Aber Sarkasmus hilft uns auch nicht. Und tatsächlich ist die Polizei ein Problem. Anstatt sich mit den Akteuren vor Ort abzusprechen, folgt sie den Weisungen der jeweiligen Innensenatorinnen und lässt sich in keiner Weise in die Karten gucken. Auch mit mir wollte sie nicht sprechen. Und so werden weiter die üblichen Menschenjagden veranstaltet. Polizistinnen und Polizisten, die man im Kiez kennt und die den Kiez kennen, die ansprechbar sind, weil sie zu Fuß unterwegs sind, die mit Augenmaß und Respekt agieren, wo es nötig ist, fehlen weiterhin.
So, wir sind jetzt hier gleich in unserem Lieblingspark angekommen. Ist da etwa eine Mauer? Ist die Zaunchen Wirklichkeit geworden? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist da los, Leute? Der Girlie bleibt auf! Wir wollen keine Mauern und keine Zäune!
Mauern und Zäune taugen wunderbar als Symbole, auch bei ihren Gegnerinnen und Gegnern. Eine Politik der einfachen Bilder, mit der sich prima Stimmung machen lässt. Fast geht dabei unter, dass die umstrittenen Senatspläne nicht die Enteignung oder Zerstörung des Parks zum Ziel haben, sondern seine nächtliche Schließung. Es heißt, die Drogenszene werde dann noch weiter in die umliegenden Straßen getrieben. Aber kann es nicht auch sein, dass durch die nachts verschlossenen Tore ein starker Magnet entfällt, der die Drogenszene überhaupt erst in die Gegend zieht? Wird sie sich dann verlagern? Und wohin? Was wäre damit womöglich gewonnen? Solange es nicht ausprobiert wird, bleibt alles Spekulation. Nur eins ist klar, als nächtlicher Rückzugsraum für Kleinkriminelle, die den Kiez unsicher machen, hat der Park dann jedenfalls ausgedient. Eine offene Diskussion all dieser Fragen fand nie statt. Gegenüber einem Senat, der mit autoritärer Geste einen Beschluss fasste, ohne die Menschen vor Ort zu fragen, griff sofort der alte Kreuzberger Empörungsreflex.
Die Gewalt des Zauns, dieser repressiven Maßnahme, die schränkt mir sozusagen die Nutzung des Parks ein und hält mich mit Gewalt draußen. Das ist ja blanke Gewalt.
Ängste und Gewalterfahrungen vor Ort wiederum, die den Park für viele zur No-Go-Area machen, werden von der Linken regelmäßig relativiert.
Also es gibt dort natürlich auch Kriminalität die gibt es aber eben an vielen anderen Stellen auch.
Oder gleich ganz geleugnet.
Die Gewalt findet woanders statt. Die Gewalt findet im privaten Nahraum statt, die findet unter Bekannten statt. Die findet da statt, wo Frauen sich wohlfühlen. Genau da können wir sie beobachten.
Genau diese Weigerung, die Lage vor Ort wirklich ernst zu nehmen, hat dem Senat die Tür dafür geöffnet, die alte Idee mit der nächtlichen Schließung wieder auszugraben. Ich weiß auch keine einfachen Antworten, aber im Sinne des Handlungskonzepts hätte es nun um einen konstruktiven Umgang mit der Situation gehen müssen, ein ernsthaftes und pragmatisches Abwägen verschiedener Vorschläge und Gegenvorschläge. Zum Beispiel in Stadtteilversammlungen, in denen alle Beteiligten zu Wort kommen und gehört werden. Für solche Aushandlungsprozesse hätten wir die Energie gut gebrauchen können, die jetzt in die Kampagne gegen den Zaun fließt.
Und ich glaube, wenn da vorne eine Mauer oder ein Zaun errichtet wurde, dann müssen wir das tun, was wir tun müssen, nämlich diese Mauer oder diesen Zaun einreißen. Der Girlie bleibt auf!
Bisher geben hier vor allem jene den Ton an, die einmal mehr das Kreuzberger Spiel vom widerborstigen gallischen Dorf aufführen wollen. Ich will kein Spielverderber sein, aber das scheint mir für die Bewältigung der Probleme vor Ort nicht hilfreich. Denn aus den großen sozialen Lösungen, die statt der nächtlichen Schließung gefordert werden, dürfte angesichts der Sparpläne des Senats nichts werden. Und was passiert dann im Kiez? Geht es dann einfach weiter wie bisher? Ich fürchte, dass das einige der Protestierenden nicht so sehr interessiert. Für sie ist der Streit um den Zaun Mittel zum Zweck beim Kampf um das große Ganze.
Ich will an die Ursachen ran. Und die ursächlichen Probleme, die sind sozusagen vom Kapitalismus selbst verursacht. Wenn wir das nicht verändern, dann wird sich die Situation im Park nie und nicht im Park und nicht im Kiez und irgendwie nicht in Berlin und nicht in Deutschland und nicht europaweit verändern.
Wem es um Systemfragen geht, der hat an bescheidenen Verbesserungen im Kiez kein Interesse. Vielleicht werden sie sogar als kontraproduktiv abgetan, weil dadurch die wahren Verhältnisse ja nur verschleiert würden. Die Fragen, die für das tägliche Leben im Kiez relevant sind, werden jedenfalls nicht gestellt. Was tolerieren wir? Welche Grenzen setzen wir? Wie setzen wir sie durch? Und wer zählt überhaupt zu diesem Wir?
Hier gibt's zu wenig Raum auch für Konsum. Konsumrückzugsräume, im Winter vor allem, wenn es kalt wird. Okay, Fixpunkt, da gibt es zwei Stellen, da muss man dann ewig warten, bis man dann irgendwie mal seinen Stein rauchen kann oder jemand seine Spritze machen kann. Aber wir brauchen einfach hier irgendwie wo wir schnell, schnell irgendwo unseren Konsum machen können. Was hast du?
Ja, weil ich verstehe das mit dem Crack noch nicht.
Was willst du denn? Das ist Sucht. Was
ja, nee, nee, aber wie, was muss man denn machen? Man kauft einen Stein, man kauft fünf Steine, je nachdem, wie viel Geld man hat. Und dann, wie lange kommt man damit rauchen, aus?
Der Kopf geht weg. Dann, viele Leute sind auch mit Alkohol jetzt oder mit Tabletten, um sich wieder runterzufahren. Dann will der mal den Nischenstein rauchen. Ist doch normal. Was möchtest du jetzt noch wissen?
Und in was für einem Abstand ist das dann?
Na, halbe Stunde, dann läuft man wieder rum, versucht Pfandflaschen zu sammeln, Geld zu machen.
Und ihr seid jetzt hier, weil es die Steine im Park gibt?
Nee, wir sind hier, weil es Scampis gibt am Park. Was soll ich dir denn sagen, meine Fresse, Alter?
Naja, ich muss es ja verstehen.
Ja, komm, bitte.
Wir brauchen einen pragmatischen Umgang mit Drogen. In Zürich ist man da weiter, da arbeiten Politik, Polizei und Sozialarbeiter zusammen nach einem klaren Konzept. Statt allein auf Abstinenz zielt es auf die soziale und medizinische Stabilität der Konsumierenden, die ausdrücklich als Teil der Gesellschaft betrachtet werden. So gibt es im Stadtgebiet verteilt Konsumräume. Abhängige können da unter Aufsicht geschulten Personals mitgebrachte Drogen konsumieren und haben Zugang zu Hilfsangeboten, darunter auch spezielle, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Wohnangebote. Genauso wichtig aber ist das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung. Zürich duldet weder Handel noch Konsum im öffentlichen Raum. Die Polizei verfolgt die Hintermänner des Handels. Wie auch immer man zu diesem durchaus repressiven Vorgehen steht, die Beschaffungskriminalität ist deutlich zurückgegangen. Und es ist immerhin ein Konzept. Davon sind wir in Berlin weit entfernt. Aber Ideen gibt es.
Das Ziel müsste ja eigentlich sein, dass man irgendwie diese vielen unterschiedlichen Gruppen, die da eben leben, arbeiten und Freizeit verbringen, irgendwie in tolerantes Miteinander bringt und dafür Räume schafft. Weil das war eben auch nochmal so eine Kernerkenntnis aus diesem Parkrat. Es ist nicht das übergeordnete Ziel, Drogenhandel und Drogenkonsum aus diesem Park rauszuhalten. Ich glaube, eigentlich sind sogar alle ganz froh, dass das da in einem kontrollierten Rahmen stattfindet. Alle wissen Bescheid, das Umfeld ist einigermaßen tolerant und dafür hat man es nicht in der ganzen Stadt.
Vor allem in Senat und Polizei scheinen viele insgeheim zu denken, sollen die Kreuzberger doch sehen, wie sie klarkommen. Den Kiez aber überfordert es. Es muss sich etwas ändern, ob mit oder ohne Schließung. Sonst lassen wir die Drogen vollenden, was die Immobilienspekulanten begonnen haben, den Exodus vieler Anwohnerinnen und Anwohner, genau wie vieler Gewerbetreibender, denen die Kundschaft wegbleibt.
Mami, wann ziehen wir nach Köln?
Ja, die will wegziehen.
Du willst wegziehen? Warum?
Weil es hier nicht schön ist.
Und was ist das, was dich am meisten stört?
Dass immer Leute hier in den Garten gehen oder nach oben.
Im Haus.
Mhm.
Und die machen dir Angst?
Mhm.
Weil du nicht weißt, was die da machen oder wie?
Mhm.
Aufrüsten oder gehen. Man sieht erste Gitter vor Hauseingängen. Wohnungstüren und Keller werden zusätzlich gesichert. Menschen rüsten sich mit Pfefferspray für die Straße.
Ich liebe diesen Kiez, aber es sind schon sehr viele gegangen. Und stattdessen sind es jetzt Airbnb-Wohnungen größtenteils und irgendwelche Touristen dackeln hier rum. Man versucht es so zu halten noch, aber eigentlich wissen wir alle, das ist eigentlich vorbei, ne? Also.
Und dann gibt es auch wieder Tage im Park, an denen alles entspannt nebeneinander läuft. Da wird leidenschaftlich Fußball gespielt. Menschen sonnen sich auf der Wiese. Die Bänke mit den internationalen Alkoholikern sind wie immer gut besetzt. In der Kuhle fliegen die Frisbees. Die Dealer stehen sich die Beine in den Bauch. Der Esel im Kinderbauernhof schreit sich die Seele aus dem Leib und am Pamukkale verließ der örtliche Vollzeitanarchist seine politische Analyse.
Im Gegenteil spitzen sich die sozialen Probleme in unserer Gesellschaft immer weiter zu. Zum Beispiel steigen die Mieten weiter rasant. Passend dazu steigt die Menge an obdachlosen Menschen, zuletzt um 60% in Deutschland. Stand nun die Ursache von Armut als Folge ungleicher Wirtschaftlichkeit in der Bürgerschaft.
Push the window!
Gleich um die Ecke übt die charmante Samantha wie jedes Jahr einmal mit gut 50 Begeisterten ihre Choreografie nach Kate Bushs 70er-Jahre-Hit Wuthering Heights ein. Die Tänzer ganz in Rot, auf dem grünen Hang vor dem blau-weißen Wolkenhimmel. Der Hügel überm Spreewaldbad für dieses eine Mal im Jahr die Wuthering Heights von Berlin.
Kreuzberger Gefechte, ein Zaun um den Görlitzer Park, Feature von Lorenz Rollhäuser. Es sprachen Pauline Zint und der Autor. Realisation der Autor. Redaktion Katrin Moll. Produktion Deutschlandfunk 2025.
Das Feature, das ihr gerade gehört habt, hat eine Vorgeschichte. Bevor sich der Autor Lorenz Rollhäuser nämlich mit der Frage beschäftigt hat, wie man sich als Linker eigentlich zur Kriminalität im Görlitzer Park verhält, hat er sich schon mal sehr unterhaltsam mit der Frage auseinandergesetzt, was es eigentlich mit einem Linken macht, wenn er plötzlich eine Eigentumswohnung besitzt. Dieses Feature findet ihr auch hier im Feed von DLF Doku. Mein Name ist Till Hase. Bis bald. Macht gut.